In der Tat, der wichtigste in der ganzen Welt und darüber hinaus, der wichtigste, der größte ist Gott. Das lässt sich sehr schnell sagen. Weil Gott der wichtigste und der größte ist, deshalb ist es aber auch das Wichtigste, ihn zu kennen. Zu kennen, so wie er ist. Und es ist wichtig, dass er in den Mittelpunkt rückt. Dass unser Leben beginnt, sich um ihn zu kreisen. Denn darüber sollten wir keine Illusionen haben. Von zu Hause aus kreist sich unser Leben um uns selbst. Und auch wenn es sehr leicht ist, über Gott zu sprechen, so können wir sogar dieses Thema dazu benutzen, immer noch uns selbst im Mittelpunkt zu haben. Es braucht eine ganze Lebensschule, um uns ganz auf ihn auszurichten. Wir haben uns in diesen Tagen damit befasst, Gott kennenzulernen, wie wichtig das ist, wie das geschehen kann und was sich daraus ergibt, wie Menschen leben, die Gott kennengelernt haben. Ich wusste nicht genau, worüber ich am heutigen Morgen sprechen sollte, aber ich meine, es wäre gut, noch einmal auf dieses Thema zurückzukommen. Und zwar auf die Wichtigkeit, Gott zu erkennen. Der Jakobus war ein Mann, der im Alten Testament sowohl als in der Botschaft von Jesus Christus ganz zu Hause war. Er war ein Bruder von Jesus von Nazareth, unserem Herrn. Sie hatten dieselbe Mutter, aber nicht denselben Vater. Bei ihm war es so wie bei der Edith. Er war nicht weit weg von Jesus gewesen, aber er hatte nicht viel mit Jesus anfangen können. Er wuchs auf zusammen mit ihm und er hat ihn ja auch erlebt als den Lehrer in Israel, der überall bekannt wurde. Er hat sogar gemerkt, dass er übernatürliche Taten vollbringen konnte. Aber er blieb ungläubig. Wir wissen nicht, warum das war. Aber er und die Geschwister hatten einiges an Schwierigkeiten, mit Jesus zurechtzukommen. Und Jesus selbst hat das kennengelernt, was es heißt, im eigenen Hause nicht verstanden zu werden. Sogar seine Mutter hat ihn nicht immer verstanden. Die mit einer solchen Bereitwilligkeit ihn empfangen hatte, als Gott ihn ihr versprochen hatte. Aber mit der Zeit kam auch sie nicht mehr zurecht mit ihm. Aber dann ist Jesus gestorben. Diesen furchtbaren Tod. Maria war dabei und es ist auch möglich, dass Jakobus und seine Geschwister dabei waren. Was sie sich dabei gedacht haben, wissen wir nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass angesichts dieses Todes sie zum Glauben an Jesus gekommen sind, auf jeden Fall der Jakobus. Denn kurze Zeit darauf ist ja Jesus auferstanden und er ist nur denen dann sichtbar geworden, die an ihn geglaubt hatten, nicht anderen Menschen. Aber er ist dann dem Jakobus erschienen, seinem eigenen Halbbruder. Das zeigt, dass irgendwo vor dem Jakobus sein Vertrauen gesetzt hatte und er hatte erkannt, dass dies nicht nur ein leiblicher Bruder von ihm war, sondern dass er wirklich Gott und Gottes Sohn war. Jakobus ist ein Mann, der das Leben kennt, der aber auch Gott kennengelernt hat und wie Gott uns im Leben begleiten kann. Sogar seine Feinde haben anerkennen müssen, dass er ein wirklich frommer Mann war. Er war ein Mann des Gebetes. Er hat viel zu Jesus, seinem Bruder, aber dieses Mal seinem Gott gebetet. In diesem seinen Brief spricht Jakobus von Prüfung im Leben und von Bewährung im Glauben. In Kapitel 1 gibt er Hilfen an die Hand zur Bewährung in allerlei Lebensprüfungen. Anfänglich war Petrus der Leitende in der Gemeinde zu Jerusalem. Sie war bereits angewachsen zu mehreren tausend Christen. Mit der Zeit ist dann Jakobus in die Verantwortung hineingewachsen. Und später, als Petrus weiterzog, um in anderen Gegenden die Botschaft von Jesus zu verkünden, hat Jakobus dort die Verantwortung gehabt. Und so ist er ein rechter Hirte geworden. Aber möglicherweise auch darüber hinaus, so wie das oft der Fall ist, auch bei Paulus. Anfänglich übernimmt er einiges an Verantwortung in der Gemeinde in Antiochien, aber dann führt der Herr ihn weiter zu größerer Verantwortung im Reiche Gottes. Der Brief, der hier geschrieben, oder den wir vor uns haben, den er geschrieben hat, ist wahrscheinlich nicht an Christen in Jerusalem geschrieben, sondern sonst wo. Er tut also einen sehr ausgedehnten Hirtendienst. Und er weiß um die Probleme der Christen seiner Zeit. Und er gibt ihnen hier allerlei Hilfen an die Hand, um für Gott zu leben und ihm treu zu bleiben, damit sie sich bewähren können in ihrem Glauben. Das ist Kapitel 1. Aber in den Kapiteln 2 bis 5, der Brief hat in unseren Bibeln 5 Kapitel, in diesen weiteren Kapiteln nimmt er die Gläubigen und ihr Glaubensleben, die Leser dieses Briefes, selbst in die Prüfung. Und er untersucht, ob ihr Glaube echt sei und ob sie sich wirklich bewähren werden, so wie ihr Leben jetzt aussieht. Das sind sehr ernste Worte. Bis sie einen gewissen Höhepunkt finden am Anfang von Kapitel 5. Das sind sehr ernste Worte. Aber dann kommen auch Trostworte. Und dann spricht er auch noch von der Aufgabe, Irrende zurechtzubringen. Ein sehr schöner Brief, der nicht sehr leicht ist, immer zu verstehen. Und doch führt er eine sehr einfache Sprache und es lohnt sich, sich mit ihm zu befassen. Zu seinen Hilfen, die er in Kapitel 1 gibt, zu seinen Hilfen für allerlei Lebensprüfungen gehört der weise Rat in den Versen 13 bis 18. Und da sagt er unter anderem, es braucht in der Prüfung, in der Versuchung ein rechtes Gottesverständnis. Er gibt verschiedene Hilfen an die Hand. Aber hier in den Versen 13 bis 18 macht er darauf aufmerksam, wenn man in der Versuchung oder in der Prüfung des Lebens unversehrt davonkommen will, wenn man nicht in die Sünde fallen soll und wenn man sich unter dem Druck des Lebens bewähren will, dann ist es sehr wichtig, einiges über Gott zu wissen. Was sollte man über Gott wissen, wenn man geprüft wird? Prüfungen sind verschiedener Art. Es gibt Prüfungen, die stellen an uns die Frage, werden wir sündigen? Und dann gibt es Prüfungen, die stellen uns die Frage, hast du schon gesündigt? Gott prüft uns, um uns zu durchforschen. Auf verschiedene Art und Weise werden wir geprüft, egal was für eine Prüfung es ist. eine Versuchung zur Sünde oder eine andere Art von Prüfung, Krankheit, Druck von außen. Es gibt so viele Prüfungen. Jakobus sagt am Anfang seines Briefes, sie sind sehr vielseitig. Im Grunde, oder eigentlich gebraucht er das Wort vielfarbig. Viel an Zahl und viel an Art. Immer wieder sind sie anders. Und das kann uns richtig durcheinander bringen. Kaum haben wir uns erholt von einer Prüfung und schon kommt die nächste. Und der Blind bläst von vorn und hinten und von jeder Seite. Und dann ist es mal wieder still und wir denken, aha, jetzt ist es wieder gut. Und plötzlich kommt ein Stoß und wir wären beinahe umgekippt, wenn nicht gar überhaupt. Das kennt Jakobus. Und er hat sich selbst bewährt und er weiß auch in Kapitel 3 zu sagen, dass er auch unter Umständen auf die Nase fällt. Wir sündigen viel, alle. Und jetzt gibt er Hilfen und er sagt inmitten von Kapitel 1, es ist sehr, sehr wichtig, Gott kennenzulernen, wenn man sich bewähren will in solchen Prüfungen. Was sollte man über Gott wissen? Erstens, das Böse kommt nicht von Gott. Das ist sehr wichtig, das zu wissen, dass Gott gut ist. Das sagt er in den Versen 13 bis 15. In Vers 16, in einem sehr kurzen Vers, sagt er, an dieser Stelle sollte man sich nicht irreführen lassen. Dann macht er aufmerksam auf die Wichtigkeit dessen, was er sagt. Und dann in den Versen 17 und 18 teilt er uns mit, von Gott kommt lauter Gutes. Kurze Verse, aber sie sind gedrängt voll an Schwarzbrot für uns. Ich hoffe, Sie haben gute Zähne mitgebracht. Denn wir wollen in kurzer Zeit einige wichtige Aussagen machen über Gott anhand dieser Verse und was es heißt, ihn kennenzulernen, damit wir nicht sündigen. Das will Gott nicht. Und auch wenn viel Gnade und Vergebung da ist, so haben wir in dieser Woche gelernt, dann geschieht diese Vergebung, damit wir nicht weiter sündigen, sondern von der Gnade her auch mit der Hilfe Gottes rechnen. Lesen wir diese Verse einmal, 13 bis 18. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott ist unversuchbar zum Bösen. Er selbst aber versucht niemanden. Ein jeder wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust weggezogen und gelockt wird. Dann, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde, wenn sie vollendet ist, bringt den Tod hervor. Werdet nicht irregeführt, meine geliebten Brüder. Jede gute Bescherung und jede vollkommene Gabe ist von oben. Kommt herab vom Vater der Lichter, bei welchem keine Veränderung ist, noch ein Schatten des Wendens. Weil er es beschloss, wurden wir von ihm gezeugt, durch das Wort der Wahrheit, um Erstlingsfrüchte seiner Geschöpfe zu sein. Einfache, sehr deutliche Worte. Deshalb ist es doch nicht allzu schwer, dahinter zu kommen, was Jakobus sagen will. Wollen wir zusammen lesen und zusammen überlegen und zusammen aufnehmen und zusammen mitnehmen, was Jakobus uns an Wort Gottes hier gibt. Denn was hier geschrieben steht, ist das, was Gott sagt. Luther hat gesagt, was die Schrift sagt, das ist, was Gott sagt. Wir wollen also diese Worte hören als Gottes Worte. Aber prüfen Sie bitte das, was über diese Worte gesagt wird von Herbert Janssen. Denn er macht sehr oft Fehler und macht tüchtige Schnitzer. Sie sind also richtig aufgefordert, mitzudenken und zu prüfen, ob da nicht irgendwo doch ein Haken ist und etwas, das man bitte weglassen sollte. Es ist mein Gebet, dass sie nur das behalten, was wirklich hier geschrieben steht. Und das andere vergessen sie bitte. Also es braucht in der Prüfung ein rechtes Gottesverständnis. Das Erste, das Jakobus uns sagen will, ist, wenn wir Gott kennenlernen wollen und wenn wir ihn erleben wollen oder seine Hilfe erfahren wollen in den vielen Schattierungen unseres Lebens, dann sollen wir wissen, das Böse, das Schlechte, das kommt nicht von Gott. Das lässt sich sehr schnell sagen, aber wir vergessen das so schnell, wenn der Druck wirklich einmal fest wird. Denn ganz spontan kommt diese Anklage in uns, direkt oder indirekt, ausgesprochen oder nicht, warum passiert mir das? Und dahinter steckt der Gedanke, ja, alles, was mit mir geschieht, das kommt doch irgendwie durch die Finger Gottes. Also, wir wollen es nicht gerade so ausdrücklich sagen, aber wir fühlen, als ob wir Gott gern Schuld geben müssten. Das dürfen wir nicht denken, sagt Jakobus. Da verbirgt sich eine Versuchung zur Sünde. Jakobus sagt uns hier, was man in der Versuchung nicht sagen sollte, warum man es nicht sagen sollte und was man über die Versuchung zum Bösen wissen sollte. Was sollte man, wenn man in Druck kommt und die Versuchung zur Sünde nahe ist, oder wenn es gar eine echte, reine Versuchung zur Sünde ist? Was sollte man dabei nicht sagen oder denken? Niemand sage, sagt Jakobus, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott ist unversuchbar zum Bösen. Niemand sage, er werde von Gott versucht. Das dürfen wir nicht sagen. Was dürfen wir aber sagen? Wir dürfen sagen, dass Gott es zulassen kann, dass wir in die Versuchung kommen. Und wir müssen lernen zu unterscheiden zwischen der Wirklichkeit der Versuchung, die Gott zulässt, und der Versuchung selbst. Und wir müssen lernen zu beten: O Gott, führe mich nicht in die Gegend der Versuchung. Das Vaterunser lehrt nicht, dass Gott uns versucht zur Sünde. Im Gegenteil, es lehrt uns, wegzubleiben von der Versuchung und zu beten, dass wir nicht in die Gegend einer Versuchung kommen. Gott kann das zulassen. Denn wenn ich spiele mit dem Gedanken des Bösen, dann kann das Gott sehr schnell zulassen, dass ich einmal richtig auf die Nase falle. Und so, und er ist barmherzig, er tötet mich nicht gleich. Er will mein Leben, aber kann mich in die Sünde fallen lassen, damit ich einmal lerne, wie ernst das ist. Was kann Gott noch tun? Er kann mich prüfen, auf die Probe setzen. Er kann allerlei Schwierigkeiten in mein Leben bringen, damit ich lerne, dass er wichtiger ist denn irgendetwas im Leben. Ich muss lernen abzugeben. Ich muss lernen, dass Gott wichtiger ist als Hab und Gut. Und ab und zu nimmt er mir etwas, damit ich das lerne. Gott hatte uns, das hat er mehrmals getan, ein Auto geschenkt. Meine Frau war unterwegs, mit einmal ruft sie an, Tränen im Ton, und ich weiß, sie sind in ihren Augen. Ich habe das Auto kaputt gefahren. Der Herr hatte gegeben und er hatte genommen. Und dann war ich dran. Was werde ich jetzt sagen? Ich muss lernen, abzugeben, was der Herr geschenkt hat. Es ist nicht mein eigen. Und da legt der Herr mich aufs Krankenlager. Ich bin im Leben nicht viel krank gewesen. Aber da muss ich lernen, dass mein Leben mir nicht gehört. Und dann muss ich lernen, dass meine Kinder mir nicht gehören. Da sieht es so aus, als ob sie, das sei das Jüngste, bald in die Ewigkeit gerufen wird. Wir dürfen es nicht besuchen. Nur durchs Glas dürfen wir es beobachten. Eine Schiene am einen Bein. Denn Kleinkinder wollen sich immer bewegen und es ist am Tropf. Das ist das Einzige, was es noch am Leben erhält. Und dann müssen meine Frau und ich dazu kommen, dass wir sagen, Herr, du hast sie gegeben, du darfst sie haben, sie gehört dir. Wir kommen in allerlei Druck und das darf Gott tun, damit wir lernen, dass er das Wichtigste ist. Wir müssen dahin kommen, wo Jesus, die Volksmenge, gleich sofort hinbringt. Wenn er die große lange Predigt auf dem Berg dort hält, Matthäus 5 bis 7, er ruft gleich auf die Leute, die im Geiste arm geworden sind, die sollen sich für glücklich halten. Wieso? Glücklich ist der Mensch, dem einmal der Stuhl unter ihm weggestoßen wurde, damit er nichts mehr hat, worauf er sitzen kann. Glücklich ist der Mensch, sagt Jesus, bei dem die letzte Stütze weggeholt wurde und er fällt. Und es bleiben nur noch die Arme dessen, der das sagt. Denn auf diesem Berg spricht kein anderer als Gott selbst. Und er zitiert im Grunde nur das erste Gebot. Du sollst keine anderen Stützen im Leben haben. Du sollst nur mich lieben, von ganzem Herzen. Nicht ein Jota von Liebe soll einem anderen Gegenstand, einem anderen Menschen gelten. Das braucht ein ganzes Leben, das zu lernen. Niemand sage, er wäre von Gott versucht. Gott kann auf die Probe setzen, aber er selbst ist nie schuld, wenn wir sündigen. Warum sollen wir nicht sagen, dass wir von Gott versucht werden? Weil Gott nicht versuchbar ist. Was hat das damit zu tun? Wir sprechen doch nicht davon, könnte der Leser sagen, dass Gott versucht wird. Darum geht es hier nicht. Es geht darum, dass er mich versuchen könnte, nicht dass er versucht wird. Moment einmal. Wenn jemand einen anderen zur Sünde lockt, dann ist das für ihn selbst eine Versuchung schon vorher. Wenn Gott mich in die Versuchung führen wollte, dann wäre das, dieser Gedanke gerade für ihn eine Versuchung. Denn das ist etwas Böses. Wer in die Sünde oder zur Sünde versucht, der ist selbst versucht worden, das zu versuchen. Das heißt, es geht nicht nur um diese theologischen Fragen, die bei uns so im Vordergrund geht. Es geht darum, wer ist Gott? Was ist das für eine Person, mit der wir zu tun haben? Und Gott kennt keinen bösen Gedanken. Ihm könnte das gar nicht einfallen, uns zur Sünde zu führen. Wir sollten überhaupt nicht diesen Gedanken haben, sagt Jakobus. Was sollte man denn über die Versuchung wissen? Ein jeder wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust weggezogen und gelockt wird. Die Versuchung kommt nicht von Gott, sie kommt aus uns selbst. Und es ist wichtig, das zu wissen. Im Hintergrund steht eine Wahrheit. Warum spricht Jakobus nicht von Satan? Er will klar machen, dass wir es sind, die sündigen. Und nicht Satan hat Schuld daran. Sehr oft geben wir Satan die Schuld, wenn wir auch Gott nicht die Schuld geben. Aber Jakobus will, dass wir unsere Verantwortung erkennen. Wir sind es, die sündigen, nicht Satan. Er kann manchmal im Spiel sein, aber wenn wir sündigen,
sind es wir, die Sündigen, und es kam aus uns selbst. Satan kann uns da ansprechen. Aber es ist etwas in uns, das uns weg von Gott zieht. Wenn jeder wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust weggezogen wird. Jede Versuchung zur Sünde ist eine Einladung, etwas anderes mehr zu lieben denn Gott. Das ist das Wesen der Versuchung. Es geht immer um Liebe. Das ist überhaupt bei Gott das Wichtigste in der ganzen Bibel. Du sollst mich von ganzem Herzen lieben. Und es ist etwas in mir, das ständig etwas anderes lieben will als Gott. Und das muss ans Kreuz. Das heißt, wir müssen erkennen, dass wir schon dort am Kreuz gewesen sind. Wenn wir weggezogen werden und dann gelockt werden, wenn wir unsere Augen wegnehmen von Gott und von Jesus, dann können wir gelockt werden, das heißt, dieser Blick zur Sünde hin, zu dieser anderen Liebe kann verstärkt werden. Und dann kann es zur Entscheidung kommen, das heißt zur sündigen Tat. Und das ist wie ein Zeugen. Und dann wird diese Sünde ausgetragen wie ein Kind. Und dann, was wird geboren? Der Tod. Etwas Furchtbares. Er sagt, so ist es mit der Sünde. Wir haben etwas in uns, das uns wegzieht von Gott Richtung Tod. So ernst ist es. Und wenn wir unter Druck kommen und Gott das zulässt, dann zeigt sich, ob wir wirklich Gott lieben oder uns selbst lieben, ob wir uns selbst, unser Leben, unsere Sicherheit, unsere Bequemlichkeit. Es zeigt sich, was für mich wichtig ist. Immer wieder heißt es, wenn man einen falschen Weg eingeschlagen hatte, ja, ich konnte doch nicht anders. Es blieb mir nichts übrig. Doch, es blieb schon was übrig. Sie hätten sterben können. Ja, aber das will man doch nicht. Genau, Sie haben recht. Und weil sie ihr Leben mehr lieben als Gott, deshalb wollen sie nicht sterben. Wir müssen bereit sein, wie Jesus, lieber zu sterben als zu sündigen. Das heißt Nachfolge. Aber gehen wir zu Vers 16. Hier haben wir eine Warnung. Jakobus erinnert uns daran, an dieser Stelle kann man irregeführt werden. Er will, dass wir das noch ein wenig überdenken. Werdet nicht irregeführt, meine geliebten Brüder. Was gibt dem Jakobus Anlass zu dieser Warnung? In welchem Zusammenhang äußert er diese Warnung? Nun, in Vers 13 hat er uns ein wenig Aufklärung gegeben über Gott in Bezug auf Versuchung. Er sagt, Versuchung kommt nicht von ihm. In den Versen 14 und 15 hat er gesagt, Versuchung entsteht in uns Menschen. In den Versen 17 und 18 sagt er, von Gott kommt nur Gutes, von ihm kam auch unser neues Leben, er hat uns wiedergeboren. Und in der Mitte dieser Verse steht diese Warnung in Vers 16. Was besagt diese kurze Warnung? Wenn Jakobus sagt, werdet nicht irregeführt, dann will er sagen, wir können in der Prüfung Falsches über Gott denken. Es ist möglich in der Prüfung Falsches über Gott zu denken. Aus dem Grunde können wir uns selbst falsch einschätzen. Wenn man Gott nicht kennt, wenn man nicht richtig über Gott denkt, ist automatisch die Folge, dass ich mich selbst nicht richtig erkenne. Und die Tendenz ist, mich zu hoch einzuschätzen. Und dann hat Satan mich. Dann hat die Sünde mich. Wenn ich meine eigenen Kräfte überschätze, dann werde ich fallen. Denn ich bin der Kraft der Sünde nicht gewachsen. Nie. Ich muss wissen, wie Gott ist. Ich muss wissen, wie ich selbst bin. Wenn wir falsch über uns selbst denken würden, so würden wir irregeführt werden und könnten in die Versuchung kommen und sündigen. Das will Jakobus nicht. Die Warnung zeigt uns also die Wichtigkeit, im Voraus uns die rechte Auskunft über Gott zu verschaffen und uns daran zu gewöhnen, in rechter Weise über ihn und uns selbst zu denken. Ich weiß, was ich jetzt sage, ist klares Deutsch. Das können Sie sofort nachvollziehen, das weiß ich. Aber ich kenne mich selbst und ich weiß, wie Sie denken. Und ich weiß, dass wir noch nicht richtig mitgekriegt haben, was hier gesagt wurde. Zu viele Christen haben wenig Ahnung von Gott. Sie nehmen sich einfach nicht Zeit, über Gott nachzudenken. Und weil sie so wenig über Gott wissen, wissen sie so wenig über sich selbst und über die Schöpfung Gottes und haben kaum Ahnung von der Kraft der Versuchung. Deshalb wissen sie nicht, was Sünde ist. Das Thema dieser Woche war eins der wichtigsten Themen, die hätte gestellt werden können. Gott zu kennen ist lebenswichtig. Werdet nicht irregeführt, ruft Jakobus. Die Warnung zeigt uns die Wichtigkeit, im Voraus, bevor die Versuchung kommt, uns die rechte Auskunft über Gott zu verschaffen und uns daran zu gewöhnen, in rechter Weise über ihn zu denken und über uns selbst. Und dann fügt der Apostel seiner Warnung eine Beweggründung hinzu. Jakobus ist nicht nur ernst, er ist sehr, sehr gnädig. Und in der Bibel liegen Ernst und Güte immer wieder sehr nahe beieinander. Werdet nicht irregeführt, meine geliebten Brüder. Jakobus sagt, meine Brüder. Das will sagen, ich, Jakobus, bin einer von euch. Ich bin so, wie ihr seid. Ich kenne auch Versuchung. Ich kenne auch das Fallen in die Versuchung. Ich weiß um dieses Irregeführtwerden. Meine Brüder, wir sind auf derselben Stufe. Und dann sagt er, meine geliebten Brüder. Von wem geliebt? Zuallererst von Gott. Gott liebt sie und Gott will ihr Bestes. Und wenn Gott warnt, dann will er nicht uns einschüchtern, sondern er will unser Leben. Er liebt sie. Jakobus liebt sie. Er steht zu ihnen. Dieser kurze Zusatz zeigt uns, dass Gemeinschaft unter Gläubigen eine Bewahrungshilfe sein kann. Sagen wir immer wieder in den Proben dieses Lebens, meine geliebten Brüder, meine geliebte Schwester, wollen wir zueinander stehen und uns bewahren lassen. Und das Dritte, das dem Jakobus auf dem Herzen liegt, über Gott zu sagen, ist, von ihm kommt Gutes, lauter Gutes. Welches Gute kommt von Gott? Wir wollen Fragen an den Text stellen. Jakobus sagt, jede gute Bescherung und jede vollkommene Gabe ist von oben. Das ist, wenn man die Wörter hier sich ansieht, es scheint, als ob wir einige ein bisschen unnötig sind. Wenn Gott beschert, das ist doch etwas Gutes. Wenn er eine Gabe gibt, das ist ja schon etwas Gutes. Warum muss dann noch das Wort gut hinzugefügt werden? Und beide Male, gute Bescherung, gute Gabe. Aber das ist ihm noch nicht genug. Jede gute Bescherung, jede gute Gabe. Jede vollkommene ist von oben. Von welchem Gott kommt dieses Gute? Es kommt herab von dem Vater der Lichter. Das Licht ist lebensnotwendig. Ohne Licht gibt es kein Leben. Gott hat nicht nur ein Licht geschaffen, er hat viele Lichter geschaffen. Das zeigt wieder seine Güte, dass er so verschwenderisch ist. Er hat nicht nur Licht geschaffen, sondern er hat Lichter geschaffen. Und Lichter sind etwas Gutes. Und als Schöpfer ist er der Vater dieser Lichter. Er hat sie ins Leben, ins Dasein gerufen. Das heißt, Gott hat Gutes ins Dasein gerufen. Und wenn Gott die Sonne und den Mond und die Sterne geschaffen hat, dann muss der Schöpfer dieser guten Gaben doch gut sein. Man darf also von der Schöpfung auf den Schöpfer schließen, sagt Jakobus. Auf der anderen Seite, sagt er, dürfen wir nicht von der Schöpfung auf den Schöpfer schließen. Denn die Lichter dieser Welt, die wechseln ab oder lassen abwechseln Licht und Dunkelheit. Aber so ist es nicht bei Gott. Und wenn ein Licht da ist, dann bewegt es sich. Und das heißt, dass ein Schatten geworfen wird, denn es ist nicht global. Und dieser Schatten wendet sich wie an einer Sonnenuhr. Aber nicht so ist Gott. Er ist nicht wankelmütig. Er ist immer konstant. Er kann mit den Unterschieden des Lebens leben. Aber er selbst bleibt immer derselbe. Von einem solchen Gott, der Vater der Lichter ist, bei dem keine Veränderung vorkommt, von ihm kommen gute Gaben. Deshalb wollen wir, egal in welcher Lebenslage wir uns befinden, die wechseln ab. Die sind einmal hell und einmal dunkel. Gott bleibt derselbe in Krankheit und wenn wir gesund sind, bei Tag und bei Nacht. Und in Vers 18 zeigt uns Jakobus, wie Gott seine Güte im Besonderen unter Beweis gestellt hat. Was tat er? Er zeugte uns. Er brachte uns zu einer Geburt durch den göttlichen Samen, von dem wir gestern Abend hörten, dem Wort Gottes. Und es war das Wort der Wahrheit, nicht der Irreführung. Gott spricht die Wahrheit und auf diese Wahrheit sollten wir hören, sonst können wir irregeführt werden. Und dieses Wort der Wahrheit, dass Jesus in die Welt kam, wie wir im Singen von Johannes 3, Vers 16 und anderen Texten hörten. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um uns zu richten, sondern um uns zu retten. Aber er kommt als Richter, er wird in die Welt gesandt werden als Richter. Aber jetzt haben wir ihn als Retter da. Und jetzt ist noch Tag der Rettung. Das ist die Botschaft der Wahrheit. Gott will vergeben, Gott will retten. Das ist die gute, große Botschaft. Warum hat Gott uns zu einem neuen Leben gebracht? Durch die Botschaft der Wahrheit. Weil er es beschloss. Jakobus spricht hier von einer Geburt. Gott hat gezeugt. Er hat eben in den Versen 14 und 15 von einer anderen Geburt gesprochen. Da war es eine Geburt zum Tode, hier ist es eine Geburt zum Leben. Der Weg zum Tode ist fast zwangsläufig. Denn, wie Paulus sagt, die Sünde in mir, die Lust in mir ist wie ein Gesetz. Und dieses Gesetz will mich zwingen Richtung Sünde und Tod. Aber Gott ist nicht einem solchen Gesetz unterstellt. Und wollen wir uns das gut merken, Gott muss nicht retten. Er hat ein vollkommenes Recht zu zerstören. Aus lauter, nun anders gesagt, nur weil er es aus freien Stücken beschloss. Gott muss keinen Heiden retten. Er ist auch keinem hier die Rettung schuldig. Gott ist niemandem das Evangelium schuldig. Niemandem. Gott hat ein vollkommenes Recht, Menschen auf ewig in die Hölle zu schicken. Und dann hat er genau das getan, was uns zukommt. Das muss geglaubt werden, das ist Wahrheit. Und wollen wir nie vergessen und aufhören, dankbar zu sein, dass es der freie Wille Gottes war, als wir zu neuem Leben kamen. Dahinter stand kein Zwang. Er war mir nichts schuldig, weil er es beschloss. Das ist Liebe, das ist Gnade. Wozu tat er es denn? Damit wir Erstlingsfrüchte seien. Was war die Erstlingsfrucht? Das ist ein Ausdruck aus dem Alten Testament. Die Erstlingsfrucht wurde Gott dargebracht. Die erste Gabe von der Ernte, die ersten Produkte vom Lande, die wurden genommen und bei der Stiftshütte oder beim Tempel dargebracht. Und wir sind neu zu neuem Leben gekommen, damit wir selbst Gott eine Weihegabe seien. Wenn Gott uns Leben gegeben hat, dann gehört nicht uns das Leben, sondern ihm. Und wir wollen uns ihm zur Verfügung stellen. Wozu hat Gott uns zur neuen Geburt gebracht? Damit wir ganz für ihn da seien. Aber es ist noch ein anderer Grund da. Und er weist in die Zukunft. Was hat Gott getan? Und die andere Frage ist, was wird er tun? Wir sind Erstlingsfrüchte. Das heißt, unsere Wiedergeburt ist das Erste in einer Geschichte des Erneuerns. Eines Tages wird Gott auch die ganze Welt erneuern. Es werden Menschen verloren gehen, aber die Welt wird neu werden. Wir sind die Ersten. Unser Leib kommt später dran. Danach kommt die Umwelt dran. Das heißt, die Tatsache, dass Gott uns neu gemacht hat, ist eine Prophezeiung, dass er noch einmal alles neu machen wird. Und das macht uns zu Schuldnern. Wenn wir die Ersten sind und wenn Gott vorhat, alles neu zu machen, dann sollten wir für ihn leben und für diese Zukunft und nicht für uns selbst und für eine vergängliche Welt. Das schenke Gott uns. Amen.